Es ist die Zeit der Meinungsumfragen. Die Wahlen stehen an. Nächste Woche die erste, in 3 Wochen dann die nächste. Und fast täglich flimmern neue Umfragewerte durch die Nachrichten. Und die kommen ja daher, dass irgendwo irgendwelche Menschen gefragt wurden und mehr oder weniger durchdachte Antworten gegeben haben, wen oder welche Partei sie jetzt gerade wählen würden. Und daraus entstehen dann hochgerechnete Prozentzahlen, die über die vermeintliche Stimmung im Land berichten. Kommt natürlich immer darauf an, wer gefragt wurde, welche Gruppe und so. Also Statistik ist eine eigene Wissenschaft. Aber wir sehen dann immer so diese Zahlen und denken, ach, ist ja irgendwie schon gelaufen oder interessiert mich nicht oder kann man ja eh nichts machen, die machen ja eh, was sie wollen. Also so Umfragen, die können auch ein bisschen passiv machen, dass man dann denkt, das geht irgendwie alles an mir vorbei und ich habe damit nichts zu tun. Aber ich mache Mut, mach dein Kreuz, es ist erst am Wahlabend entschieden. Und wir haben das Vorrecht, in so einem System wie der Demokratie leben zu dürfen, in dem unsere Stimme, deine Stimme zählt und in dem der unschlüssig ist, solche wunderbaren Dinge nutzen kann wie den Wahl-O-Mat. Kennt ihr den? Also sehr zu empfehlen, eine Internetseite, auf der man die ganzen Wahlprogramme der Parteien verglichen in Fragen aufgesplittet bekommt. Das heißt, du wirst gefragt, wie hältst du es mit dem Klimaschutz und welche Lösung möchtest du dort gerne sehen? Und dann gibst du deine ganzen Antworten zu verschiedenen Lebensfeldern und Gesellschaftsfeldern und am Ende kommt eine Empfehlung raus, was wohl dir also diesen ganzen Antworten, die du gegeben hast, am ehesten bei einer Partei entsprechen würde. Das ist ganz spannend. Man kann dann auch ein bisschen hin und her schieben und sagen, ach, wenn ich jetzt bei dieser Antwort eine andere Antwort geben würde, wie würde sich das verändern und so. Also es ist wirklich interessant und man kann sich da die Wahlprogramme der Parteien tatsächlich mal zu Gemüte führen. Und da mache ich echt mal Mut zu. Ich habe das jetzt angefangen. Wer gibt die Antworten, die deiner Ansicht und Weltsicht tatsächlich entsprechen? Wir haben ja überall diese ganzen Plakate vor Augen und die beeindrucken uns mehr oder weniger. Aber es geht ja um viel mehr. Was mich bei dieser Wahl und diesen Wahlen besonders interessiert, ist nicht nur, was die Parteien für Lösungen auf Probleme anbieten. Mich interessiert, wie sie sich selbst beschreiben. Also was ist ihnen grundsätzlich wichtig? Und in welche Richtung wollen sie das Land führen, neben all den Details der Tagespolitik? Also wem vertraue ich letztlich unser Land an mit meiner Stimme? Wer ist das? Was haben die vor? So was, wie sehen sie dieses Land? Und das finde ich sehr, sehr spannend, da mal hinter die ganzen kleinteiligen Probleme und Fragen zu schauen. Und das finde ich deswegen interessant, weil die Jünger vor einer ganz ähnlichen Frage standen. Da war dieser Jesus, den lernten sie jetzt so langsam kennen und zogen mit ihm durch die Lande und erlebten, wie er war und was er tat und was er sagte. Sie waren irgendwie fasziniert von ihm. Sie waren ja junge Kerle und dachten, Mensch, das ist jetzt hier, das ist in. Ne, wir gehen jetzt mal mit und erleben mal richtig Abenteuer. Die waren ja, weiß ich nicht, man vermutet, die waren so größere Teenies. Und das ist ja ein Alter, wo man echt sich auch mal auf Sachen voll einlässt und richtig mitgeht. Und so gingen sie fasziniert von diesem Jesus hinter ihm her und mit ihm durch die Lande. Aber er merkte das natürlich und wollte mehr. Er wollte Nachfolger, die wussten, wen sie gewählt haben. Die wussten, wer er war. Wenn du auf der Straße gefragt würdest, kennst du diesen Mann, Jesus, was wäre denn deine Beschreibung? So 4 Schlagworte, die du vielleicht dem Gegenüber geben könntest. Was wäre das, wo du ihn dran identifizierst? Was macht ihn aus für dich? Kannst du ja mal drüber nachdenken. Was ist so die zentralen Punkte in dem Bild, was du von Jesus hast? Wie würdest du antworten? Wüsstest du etwas über ihn zu sagen, das mehr ist als ein Slogan, der auf ein Wahlplakat passt? Jesus ist die Liebe oder so. Ist ja richtig. Aber da gibt es ja noch ganz viel mehr. Was wüsstest du aus seinem Wahlprogramm, also wofür er steht, was er vorhat, was ihn begeistert, wofür er eintritt? Bist du da auf dem Laufenden? Wer ist dieser Jesus? Wohin will er die Menschen, also auch dich, führen? Ist es das, was du willst? Wo gibt es Reibung? wo merkst du, oh, da will eine Errichtung, das macht mich, fordert mich heraus, da mitzugehen? Ist es besser, was er vorhat, als all die anderen Angebote, dein Leben zu führen, die wir heute so haben, die du heute so wählen kannst? Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, vorsichtig, vorsichtig, frag nicht solche Fragen, nicht, dass da jemand vom Glauben abfällt oder die Gemeinde verlässt. Doch, ich glaube, es ist wichtig, solche Fragen zu stellen. Wem folgen wir eigentlich und wollen wir das wirklich? Denn es geht um dein Leben. Er will es gestalten, er will dein Leben gestalten, er will deine Werte in die Hand nehmen und mit dir betrachten. Er möchte deine Art, Beziehung zu gestalten, mit dir betrachten und neu machen und in seine Art und seine Vorstellung von Beziehungsführung umgestalten. Er will deine Egozentrik, er will deine Liebe, er will dich ihm ähnlicher machen. Und dafür braucht er mehr als einen Wahlkampfchristen, der nur sagt, Jesus ist cool, kreuz dich an. Er sucht Nachfolger. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wer Jesus ist. Wer kennt diesen Mann? Und so berichten die Evangelien uns von einer kurzen Meinungsumfrage von Jesus vor den Toren von Caesarea Philippi. Das war ganz im Norden von Israel. Da, wo der Jordan entsprang, war eine ganz mystische Gegend. Da fand schon viel, sowieso schon viel religiöses statt, also da trafen sich die griechische Mythologie und die römische Religion und die hebräischen Legenden und alle hatten da so ihre Rituale und ihre Stationen und man sah so alles Mögliche, was da so passiert und wie so ein Supermarkt, ne? Man konnte also sich dahin wenden, mal gucken, wie machen die das und konnte sich dann also irgendwelchen Pan-Verehrungen zuwenden von Griechen, die hatten da auch irgendwelche Rituale und mit Ziegen und war alles nicht alles so schön. Aber man konnte sich da umgucken und hatte also praktisch die Weltreligionen um sich herum sozusagen aus der damaligen Zeit. Und dort stellte sich Jesus hin und sagte, so Leute, schaut euch um, schaut mich an, wer bin ich? Wir lesen das in Matthäus 16. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Er sprach von sich immer als den Menschensohn. Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Also die jüdische Geschichte war ja voll mit großen Persönlichkeiten und viele dachten, also Jesus ist so besonders, der muss irgendwie so einer von denen sein, der wiedergekommen ist. Aber er war ja noch jemand, der höher angesiedelt war, nämlich er war der Messias, der von Gott Gesandte. Wir denken immer, Jesus tauchte auf und alle hatten so das gleiche Bild von ihm, weil wir denken ja immer so von unserer Erfahrung und Perspektive und von unserer Bildung aus, aber damals war das ja alles komplett neu. Da war dieser Typ, der tauchte plötzlich auf und man musste erst mal klarkriegen, wer ist denn das? Und wohin, wo will der hin und darf der das? War ja, wenn man die Evangelien liest, war er durchaus umstritten. Woher nimmst du dir dieses Recht, hier einfach mal Vergebung auszusprechen oder dich mit Gott zu vergleichen? Das ging ja gar nicht. Das war ja eigentlich ein hohes Verbrechen. Kannst du ja nicht einfach so sagen, ich bin der Menschensohn hier. Also das war nicht so, dass das ein einheitliches Bild war von Jesus, was die Menschen damals hatten. Für manche war Jesus mehr so und für andere war er mal so. Und heute gibt es ja auch unzählige Antworten darauf, wer Jesus ist, wenn man mal so rumfragt. Ne? Da hat man den Sozialrevoluzer, da hat man einen spirituellen Guru oder einen konservativen Theologen oder einen Kumpel. Jesus wird ja ganz verschieden gesehen. Aber vor den Jüngern stand dieser Mann, diese eine einzigartige Persönlichkeit, den man nicht in irgendeinen Topf stecken konnte, wo man ihn gerne haben wollte, sondern der da stand, komplett integer. Und der war, wer er war. Und das müssen wir rausfinden. Wer war dieser Jesus, der da stand, mitten im Angesicht der Weltreligionen, vor diesen Jüngern, die dachten, cool, wem wir da folgen. Und die er in die Tiefe führen wollte, in die Tiefe des Verständnisses seiner glasklaren Identität. Und diese Identität war Jesus ja durchaus früh schon bewusst. Mit 12 Jahren war er im Tempel und war seinen Eltern so abgehauen. Die waren da auf Pilgerreise mit ihm und plötzlich fehlt der Bengel. Die waren schon 3 Tage unterwegs. Ich dachte auch, die passen nicht so richtig gut auf ihre Kinder auf. Aber wahrscheinlich war das so üblich, dass sie irgendwo mitschwammen. Also nach 3 Tagen fiel den Eltern auf, Jesus ist nicht da. Müssen wir nochmal zurücklatschen nach Jerusalem und mal fragen, wo ist er denn? Hat jemand Jesus gesehen? Ja, wie sieht er denn aus? Interessant, wie sah Jesus aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwann landen sie im Tempel und sehen Jesus, weil auf einen Hinweis hin sie sich dort informiert hatten wahrscheinlich. Und dann lesen wir in Lukas 2, 49, nachdem Jesus angemacht wurde von seinen Eltern, hier, Junge, du musst hier bei uns bleiben. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Aber nicht mal seine Eltern hatten ein klares Bild von ihm. Aber er selbst wusste, dass er zu diesem Gott gehört, der dort im Tempel wohnt. Und er wusste viel über diesen Gott. Und die Priester wunderten sich, woher er das alles wusste. Es war tief in ihm eingepflanzt und ihm bewusst, dass er irgendwie vom Himmel kam, von dieser Sphäre Gottes. Später hat Johannes der Täufer ihn als Erlöser Gottes beschrieben und Gott selbst hat ihn bei der Taufe mit einer Stimme vom Himmel als seinen geliebten Sohn beschrieben und bestätigt. Und selbst der Satan nach dieser Taufe von ihm zielte bei der Versuchung Jesu am heftigsten auf genau diesen Punkt, auf genau diese Identität Jesu, indem er fragte, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist ja, man liest das immer so, ne? Aber da fragt dieser Satan den Jesus mitten in die Frage, ob er nicht komplett überheblich ist. Ob er wirklich der ist, der er glaubt zu sein. Da musst du schon Selbstbewusstsein haben, um dem zu widerstehen. Und wir lesen davon, dass Jesus tatsächlich widerstand, dieser Versuchung, das irgendwie aufzuweichen, sich irgendwie groß zu machen in einer falschen Art und Weise. Wenn du Gottes Sohn bist, er versuchte ihn zu verunsichern und zu schwächen, genau an dem Punkt seiner Identität. Da merken wir, wie wichtig Jesus seine eigene Identität war. Sie war ihm, bedeutete ihm letztendlich mehr als alle Wunder und alle Lehren, denn sie war das Zentrum seiner Persönlichkeit. Das war es, was ihn ausmachte. Er war der Sohn Gottes. Aus diesem Bewusstsein leitete er seinen einzigartigen Auftrag ab. Und so zielte Jesus in Caesarea Philippi genau darauf ab, dass die Jünger ihn klar erkannten, dass sie genau diesen Kern seiner Persönlichkeit erkannten, damit sie nicht verunsichert würden, wenn sie weiter mit ihm durchs Land zogen. Denn es war klar, dass er hinterfragt werden würde. Und so erkannte Petrus ihn, in Johannes 16, ab Vers 15 lesen wir, und ihr, fragte er dann Jesus die Jünger, für wen haltet ihr mich denn? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das musst du erstmal über die Lippen kriegen. Du hast diesen Jesus erlebt eine Zeit lang und dann kommst du zu diesem Schluss, schaust ihm in die Augen und sagst, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Was man ihm damit zuspricht, an Autorität und an Macht übers eigene Leben. Petrus sagt in dem Moment, du bist der Höchste im Universum, so wie du vor mir stehst. Und darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ging auch nicht anders. Dass Jesus Gottes Sohn ist, musst du von Gott erfahren. Das kannst du dir nicht mit deiner Logik nicht, also du kannst da in die Richtung, ist so nach dem Motto, es ist logisch und es macht Sinn, aber die innere Überzeugung und das Standing zu haben, zu sagen, Jesus, du bist Gottes Sohn, mit allem, was das für mich bedeutet, das kann nur Gott in dein Herz hineinlegen, so wie es Petrus hineinlegte. Also bei Jesus herrschte Gewissheit über seine Identität und seine Nachfolger hatten zeitlebens Probleme damit. Selbst Petrus, kurze Zeit später, ein paar Momente später, war er schon wieder unsicher und machte Jesus an auf eine Art und Weise, die dem nicht entsprach, wie er gerade gesprochen hatte. Und es zeigte, dass er doch nicht ganz begriffen hatte, wer dieser Jesus ist. Und wenn er es nicht konnte, muss es uns nicht wundern, dass auch die nächsten zwei Jahrtausende Menschen wie wir darüber stolpern. Es brauchte zum Beispiel Jahrhunderte, bis Menschen sich Stück für Stück auf das apostolische Glaubensbekenntnis einigen konnten. Allein auf die Formulierung wahrer Gott und wahrer Mensch. Also schwach und doch ohne Fehler. Allein das für sich klarzusetzen und als Glaubenssatz festzuschreiben für alle Christen, brauchte schon eine sehr, sehr umfassende Diskussion und lange Zeit. Und so müssen wir uns nicht wundern, wenn wir manchmal denken, Jesus, wer bist du eigentlich? Da sind wir in ganz guter Gesellschaft. Darum war es immer schon entscheidend, Jesus als den zu erkennen, der er ist und nicht verkürzt oder verzerrt nach meinen eigenen Interessen ein Bild zu formen, was nicht der Jesus ist, der da stand. Denn wenn seine Identität im Dunkeln bleibt oder verzerrt, dann musste und muss Jesus für Grausamkeiten herhalten, wie Kreuzzüge und Inquisition und Kolonialismus und politische Grabenkämpfe und fanatischen Konservatismus. Für was wird der Name von Jesus alles missbraucht? Weil einfach kein klares Bild, kein ehrliches, kein faires Bild von Jesus da ist, das dem entspricht, wie dieser Mann dort vor den Jüngern stand. Aber wird Jesus verstanden als der, der er ist, dann motiviert er Menschen, die Gesellschaft zu verändern, zum Guten, gegen Sklaverei zu kämpfen, humanitäre Organisationen zu gründen, Waisenhäuser zu starten, Entwicklungshilfe nach Afrika zu fahren, nach Indien, Gelder klarzumachen, für Kinder zu kämpfen, dass sie nicht mehr hungern müssen, was auch immer, um diese Welt, in der man lebt, ein Stück mehr zu dem zu machen, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und das ganz unabhängig von irgendeiner Kultur, in der man lebt. Jesus ist kulturell flexibel, wie man sagt. Aber er lässt sich nie von einer einzigen Kultur vereinnahmen, sodass die Weißen, die Europäer irgendwie ein besseres, klareres, fertigeres Bild von Jesus haben als in irgendeinem anderen Teil der Welt. Wir können so viel lernen von anderen Christen, wie sie Jesus begriffen haben, aus ihrer Kultur heraus und andere Merkmale entdeckt haben, die uns ganz gleichgültig waren, weil sie bei uns keine Rolle gespielt haben vielleicht. Überall bewegt Jesus Herzen zum Guten, egal auf welchem Hintergrund. Dabei hat er klare Ansprüche mit weitreichenden Konsequenzen. Denn wenn es stimmt, dass dieser Jesus, der da vor den Jüngern stand, der war, der er war, wenn er der war, von dem er, wie er sich selbst beschrieb, nämlich als der einzige Weg zum Vater, dann hat das Auswirkungen auf die Bedeutung aller Religionen. Verstehen wir das? Wenn Jesus wirklich die Wahrheit gesagt hat, ich bin der Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann hat das Auswirkungen auf alle Religionen. Und das hat nichts mit Toleranz zu tun oder mit, die Christen wollen sich irgendwie toll machen. Das hat Jesus gesagt, da können wir ja nichts für. Nehmen wir ihn doch mal beim Wort. Das bedeutet ja nicht, dass Religionen an sich irgendwie minderwertig sind, sondern sind ja Ausdruck von Sehnsucht von Menschen. Und da müssen wir doch ansetzen und sagen, schau mal, du versuchst in diese Richtung die Erlösung deines Lebens zu finden. Hast du dich schon mal mit Jesus beschäftigt? Das ist der Weg, wie wir im Dialog mit anderen Religionen sein können, Menschen anderer Religionen. Mit Respekt, aber mit dem Wissen, dass dahinter immer die Sehnsucht steckt, Frieden zu finden. Und die Frage ist, ob man auf dem eigenen Weg, den man gewählt hat, da ankommt. Eine andere Sache, wenn es stimmt, dass Gott uns durch Jesus, in ein neues Leben hinein retten möchte, dann muss letztlich jeder Mensch auch eine Entscheidung treffen, dafür oder dagegen. Dann betrifft das jeden Menschen. Und wenn es wirklich real ist, dann ist damit zu rechnen, dass er mit jedem Kontakt aufnehmen will, nicht nach dem Motto, na mal gucken, ob er es rauskriegt. Oder sie. Sondern dass er auch von sich aus, weil er uns so sehr liebt, mit jedem Menschen Kontakt aufnehmen möchte, damit diese Frage in dem Herzen dieses Menschen groß wird. Wer ist dieser Jesus? Kenne ich ihn? Und dann, wenn er mit einem Kontakt aufnimmt, auf die eine oder andere Weise, das kann durch ein Buch, was man liest, sein, das kann durch ein Gespräch sein, das kann durch einen Vers aus der Bibel sein, den man nachts irgendwo im Fernsehen sieht, weil er da gerade mal eingeblendet wird, oder. Oder du gehst durch den Wald und denkst, wer hat denn diesen Wald gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Und plötzlich tickert da was an dein Herz. Und irgendwie kommt dir vielleicht Jesus in den Sinn. Und dann zu sagen, du hast damit nichts zu tun. Wenn du das ganze Bild siehst, musst du dafür schon deinen Verstand ausschalten. Weil Jesus einfach uns überall begegnen möchte und jedem Menschen persönlich dort, wo er empfänglich ist. Also merken wir, wie entscheidend es ist, sich eingehend mit Jesus zu beschäftigen. Darum haben sich Theologen zu allen Zeiten gefragt, wer ist dieser Jesus? Wie können wir ihn am besten beschreiben? Denn seine wahre Identität zu verstehen, ist die Grundlage für gesundes geistliches Leben und eine gesunde Kirche. Also was können wir über diesen wahren Jesus, soweit wir ihn erkennen können, denn nun sagen? Zuallererst müssen wir akzeptieren, dass er wirklich ein Mensch war. Er war wirklich ein Mensch mit Gefühlen, mit Träumen, mit Bedürfnissen, mit allem, was wir so sind. Das hat ihn auch ausgemacht. Johannes schreibt das ganz klar in seinem Evangelium am Anfang. Er, der das Wort ist, also von Ewigkeit her von Gott kommt, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Da können wir schon aufhören und sagen, krass, wie jetzt? Aus der Ewigkeit, ne? Gott schuf diese Welt durch das Wort und dieses Wort wurde irgendwie Mensch. Da schaltet man ja schon aus. Aber Gott sagt, doch, er wurde Mensch. Gott selbst wurde Mensch und zugleich war Jesus Gott in Menschengestalt. Daran glaubte er selber ganz fest, davon war er überzeugt und sagte das in der nächsten Folie, die wir sehen. Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. In Jesus war Gott zu sehen. Ganz Gott, ganz Mensch. Dieser Jesus. Jede Darstellung Jesu, die diese geheimnisvolle Balance irgendwie kippt, in die eine oder andere Richtung, ist eine Fälschung. Beides gehört zu Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Ein zweites Merkmal, was wir betrachten können bei Jesus, war, dass er ein Lehrer war. Der Titel, den er am ehesten für sich gelten ließ, war Rabbi. Seine Lehre war eigentlich einfach, wenn man die Bergpredigt liest, das ist nicht kompliziert, aber nicht einfach zu verstehen und umzusetzen ins eigene Leben. Sie war anspruchsvoll in diesem Sinne. Sie stellte Ansprüche an unser Leben. Seine Reich Gottes Gleichnisse waren spektakulär für die große Leinwand gesagt. Er war ein genialer Geschichtenerzähler. Und wenn man ihm zuhörte, dann war man gebannt von dieser Vollmacht, wie die Zuhörer sagten. Woher hat er diese Vollmacht, die sonst nur ganz wenige große Lehrer damals in Israel zugesprochen wurde? Ein weiteres Merkmal war seine mutige Barmherzigkeit. Jesus hat selten den einfachen Leuten das Leben schwer gemacht. Da müsst ihr mal drauf achten. Wir denken immer so, Jesus ist so einer, der irgendwie mit dem Zeigefinger in der Tasche rumläuft und sagt mal, ihr vor. Nee, so nicht. Da hat man so manchmal so ein Bild, so ein Richterbild von Jesus im Kopf. Aber er hat selten den einfachen Leuten das Leben schwer gemacht. Ärger und Frust hob er sich für die religiösen Führer und Autoritäten auf, die dachten, sie hätten es alles schon richtig erkannt. Er fühlte sich wohl in den sozialen Randschichten. Er gab großen Gruppen zu essen und segnete die Kinder. Er liebte Sünder, Menschen, die ihr Leben nicht hingekriegt haben und mit denen wir schwierig Umgang pflegen würden. Er liebte sie, er ging zu ihnen hin, er berührte die Ausgestoßenen mit Händen. Keiner berührte Ausgestoßene, da wurde man ja selber unrein. Jesus ging hin und umarmte sie. Und er scheute sich nicht, sich mit Prostituierten, mit diesen seltsamen Frauen, die eigentlich nicht da sein dürften, zu sehen und mit ihnen Umgang zu pflegen, sich berühren zu lassen von ihnen. damals in der damaligen Gesellschaft ein ganz schwieriges Thema. Jesus war alles andere als risikoscheu mit seiner Barmherzigkeit. Er ging rein in die Situation. Er wollte aufrütteln, er wollte trösten, er wollte ins Gespräch kommen, er wollte Dinge in Bewegung bringen in den Herzen und in der Gesellschaft. Durch seine Barmherzigkeit, weil er eben nicht alles in Schubladen packte und sagte, ich weiß schon, wie du tickst. Er hörte zu. Er hatte ein offenes Herz. Er war mitfühlend. Er ließ sich darauf ein, in was für einer Situation dieser Mensch, dem er gegenüber war, wirklich war. Da gibt es viele Geschichten. Lest die Evangelien. Lasst euch mit reinnehmen in diese wunderbare Barmherzigkeit Jesu. Also man muss sich fragen, wie dieser freigebige Lebensspender zu unserer heutigen Jesusfigur passt, die du in dir trägst, in deinen Vorstellungen, die wir in unserer Gesellschaft pflegen, die in manchen Kirchen, auch in unserer, gepredigt wird. Ist das deckungsgleich? Haben wir manchmal so eine unscheinbare, zahme Jesusfigur aus ihm gemacht und eigentlich ist er ein wilder Erlöser? Man muss sich fragen, wenn jemand Jesus ablehnt, lehnt er Jesus ab oder die verzerrte Kopie, die wir ihm vor Augen gemalt haben? Dann merken wir, was für eine Verantwortung wir haben, als die, die sagen, wir sind mit Jesus unterwegs, auch zu wissen, mit wem wir da unterwegs sind. Und immer wieder darum zu bitten, Herr, zeig dich mir so, wie du dich Petrus gezeigt hast, damit ich weiß, wer du bist, damit ich dich unverfälscht Menschen zeigen und weitergeben kann. Es liegt auf der Hand, Kirche, die Jesus verkörpert, muss immer wieder darum ringen, das Original vor Augen zu haben und das Original im Herzen zu haben. Da müssen wir uns immer wieder prüfen. Wir müssen uns klar machen, dass der Ruf Jesu in unseren Händen liegt. Seine Glaubwürdigkeit hängt von uns ab. Wir können nicht sagen, oh, heute glaubt ja keiner mehr an Gott. Ja, an wem liegt's denn? Wer hat denn die Aufgabe, ihn in diese Welt zu bringen? Da können wir uns nicht einfach rausreden und sagen, es ist alles hier säkular geworden und keiner will mehr was von Gott wissen. Das ist ein bisschen billig. Da müssen wir uns mal an unsere eigene Nase fassen und fragen, verstehen Menschen heute auf eine andere Art und Weise? Sind sie vielleicht misstrauischer auf eine andere Art und Weise? Setzen wir einfach die falschen Voraussetzungen in unseren Gesprächen? Stellen wir die falschen Fragen? Ohne das Bild Jesu, wie gesagt, ohne es irgendwie, seine Identität irgendwie zu verwässern oder so, sondern klug von Jesus zu sprechen. Seine Glaubwürdigkeit hängt an uns. Wir sind sein Leib, seine Repräsentanten und Gott hat sich tatsächlich auf dieses Risiko eingelassen, dass wir seine Botschafter sein dürfen. Das ehrt uns und es fordert uns heraus. Und es motiviert uns, immer wieder unsere Nase in die Bibel zu stecken, dieses großartige Buch und von ihm zu lesen. Ein letzter Aspekt. Jesus war nicht nur Gott und Mensch, einzigartiger Lehrer und barmherziger Menschenfreund, er war auch Bruder. Sein Jünger Johannes schrieb später im Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, diesen Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, also auch Name bedeutete immer die Person, für die dieser Name galt, also an ihn, wie er war, glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, wie er ist, wir Teil der Familie werden von ihm. Wisst ihr, wie schön es ist, Menschen kennenzulernen im Kreise ihrer Familie? Da lernt man Menschen wirklich kennen, weil sie dort gekannt sind und erkannt sind und die können da nicht irgendeine Rolle spielen oder so. Da redet man, wie man immer, wir reden miteinander und du darfst dabei sein und du merkst, so, das ist nicht gespielt, wenn die Person mit mir zusammen ist, sondern die ist wirklich so, auch bei ihren eigenen Leuten. Oder, hier knistert's, das ist eine wunde Stelle. Im Kreise der Familie kann man einen Menschen kennenlernen wie sonst nirgends. Und dahin lädt Gott uns ein, als Menschen, die an Jesus glauben. Wir dürfen Gottes Kinder werden, Teil der Familie. Der beste Weg, Jesus wirklich kennenzulernen, ist, ihn aufzunehmen und Teil seiner Familie zu werden. Wer sich darauf einlässt, den echten Jesus kennenzulernen und ihm sein Herz zu geben, der wird auch Jesu Herz kennenlernen. Der wird beginnen zu spüren, was ihm wichtig ist, wie er die Menschen in seinem Umfeld sieht, wie er mit uns selbst mitfühlt. So können wir Kirche sein, die Jesus verkörpert, wenn wir beginnen zu fühlen, was er fühlt, wichtig zu finden, was ihm wichtig ist, dafür einzustehen, wofür er einsteht und uns davon leiten zu lassen. Wer kennt diesen Mann, war die Frage. Jesus ist größer, als wir erfassen können. Das sollte uns demütig halten. Aber was wir von ihm erfahren, reicht, um ihn ganz und gar zu vertrauen und ihm unsere Stimme und unser Herz zu geben. Er ist glaubwürdig und liebevoll. Und es lohnt sich, ihm zu folgen. Probier es aus. In Christus ist unser ganzer Halt und unsere Zukunft. In diesem Christus, der dort vor den Jüngern stand. Er ist größer als alle Herausforderungen deines Lebens. Wir haben alle echt anstrengende Zeiten hinter uns. Und wahrscheinlich noch einige vor uns. Er ist der Halt deines Lebens, weil er ist, wer er ist. Er ist keine Figur, die wir uns ausgedacht haben. Gibt es ja auch so eine Theologie, dass Jesus einfach nur so eine Idee seiner Jünger war, um sich zu trösten. Was für ein Quatsch. Jesus war, wer er war. Er ist unser Halt und unsere Zukunft in den Herausforderungen deines Lebens. Er hält alles in seiner Hand. Er ist der Sieger, nicht weil er die meisten Stimmen hat, sondern weil Gott es sagt. Und weil er sich ganz hingegeben hat für die Zukunft, für den Frieden und für die Rettung der Welt und für dich. Wir können ihn immer mehr kennenlernen und ihm immer mehr vertrauen und immer mehr sagen, ja, Jesus, dir folge ich. Du bist mein Herr. Dir vertraue ich mein Leben an. Du hast nicht nur meine Stimme, sondern mein ganzes Herz und mein Leben. Amen.